Die Corona-Justiz bleibt auf dem Rachepfad. Ärztin Bianca Witschel ist wieder im Gefängnis. Im Schwerpunkt heute. Die Epstein-Akten geben immer dunklere Geheimnisse preis. Nun geht es sogar um Bevölkerungsreduktion. Und das Traumkabinett der Kriegstreiber. Ein Planspiel der Bundeswehr enthüllt, welche Politiker uns in den Horror der Schützengräben führen sollen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt kommen, erst einmal wichtige Meldungen vom heutigen Freitag. Im Oman haben offenbar Gespräche zwischen dem Iran und den USA begonnen. Das bestätigte das Außenministerium des Sultanats indirekt. Auf der offiziellen Webseite erschienen Bilder von Treffen mit den Leitern beider Delegationen. Zu sehen ist auch Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Offizielle Stellungnahmen aus Washington oder Teheran gab es bis Redaktionsschluss nicht. Parallel zum Beginn der Gespräche kam es jedoch erneut zu Provokationen auf beiden Seiten. Am Morgen soll ein Flugzeug des US-Militärs nach Angaben von Flugbeobachtungsportalen den iranischen Luftraum verletzt haben. Unklar bleibt, ob die Maschine tatsächlich diesen Kurs flog oder gezielt falsche Signale aussendete. Gleichzeitig drohte ein Sprecher der iranischen Armee mit Angriffen auf amerikanische Einrichtungen. Wörtlich sagte er: Der Zugang zu US-Stützpunkten ist für uns einfach, was die Verwundbarkeit der Amerikaner erhöht. Am Donnerstagabend schlossen sich die schweren Tore der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, hier Archivaufnahmen, hinter Bianca Witschel. Die Ärztin muss erneut ins Gefängnis. Der Grund sind Maskenatteste, die sie während der Corona-Zeit ausgestellt hatte. Dafür wurde Witschel zu fast 3 Jahren Haft verurteilt. Etwa die Hälfte davon hatte sie bereits in Untersuchungshaft verbracht. Zudem bereitet die Staatsanwaltschaft offenbar weitere Verfahren gegen die Medizinerin vor. Unter anderem wegen Bescheinigungen zur Impfunfähigkeit. Kritiker sprechen von einem politischen Prozess. Eine Petition gegen die Inhaftierung unterschrieben bislang rund 35.000 Menschen. Vor einer Woche demonstrierten in Chemnitz Tausende aus Solidarität mit der verfolgten Ärztin. Russland hat der Europäischen Union indirekt vorgeworfen, sich unter dem Vorwand angeblicher russischer Einflussnahme in die bevorstehenden Wahlen in Armenien einzumischen. Entsprechend äußerte sich Außenminister Sergei Lavrov in Moskau. Aus Armenien gebe es Signale, man fürchte Einmischungsversuche Russlands, so Lavrov. Wörtlich sagte der Politiker: Wenn zugleich aus Jerewan Appelle an die Europäische Union erscheinen, man möge helfen, eine solche Einmischung zu verhindern, dann ist das für uns befremdlich. In Armenien wird im Frühsommer ein neues Parlament gewählt. Der derzeitigen, klar pro-westlichen Regierung droht dabei eine deutliche Niederlage. Seit einer Woche beherrschen die Epstein-Akten die Schlagzeilen. Weltweit. Vor allem Medien berichten intensiv über neue Erkenntnisse zum Netzwerk des Sexualverbrechers. Auch Politiker und Prominente melden sich zu Wort. Doch was denken eigentlich die Bürger? Interessiert sie das Thema überhaupt oder haben sie ganz andere Sorgen? Und glauben sie, was über die Akten berichtet wird? Auf 1 Reporter Roy Krassmann hat sich in Zeppernick, einem Ort nördlich von Berlin, umgehört.
Ich finde es ganz schlimm, dass dieser moralische Abgrund, der sich da auftut, ist für mich, es war mir eigentlich unvorstellbar, dass Menschen, die politisch aktiv sind, oben sind, im Grunde Menschen regieren wollen, darin höchstwahrscheinlich auch verstrickt sind. Also bin nur noch entsetzt.
In dem Moment kann man fast so denken, dass das alles auf einer Linie ist. Das ist ein großer Schirm, wo alles drunter ist, und das wird halt gegenseitig geschützt.
Dass jetzt sehr viele Verbindungen auftreten, das ist ja eigentlich klar. Man muss eben genau nachgucken, was da drin steht. Ne? Und Verbindung heißt ja wenn ich mit einem zusammen im Zug gesessen habe, ist auch eine Verbindung.
Dass man sowas macht mit Kindern gerade, also ja, sowas macht, ist eigentlich krank für mich im Kopf.
Viele Deutsche sind also regelrecht schockiert von den Enthüllungen. Und dazu haben sie auch allen Grund, denn es gibt schon eine neue schreckliche Entdeckung. Nächster Skandal in den Epstein-Files, denn die veröffentlichten Akten zeigen, es wurde ganz offen über Bevölkerungsreduktion diskutiert. Wörtlich schrieb etwa der Filmproduzent Barry Josephson an Jeffrey Epstein. Außerdem habe ich viel über die Frage nachgedacht, die sie Bill Gates gestellt haben. Wie werden wir arme Menschen insgesamt los? Ich habe eine Antwort bzw. einen Kommentar dazu für Sie. Wann kann ich Sie heute anrufen, um darüber zu sprechen? Darauf antwortet Epstein, Josephson könne bald selbst mit Bill Gates darüber sprechen. Bereits ein Jahr zuvor, 2010, hatte Bill Gates bei einem TED-Talk ganz offen Bevölkerungsreduktion als Lösung des Klimawandels vorgeschlagen und dabei auch die Rolle von Impfungen angesprochen.
Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Einwohner. Diese Zahl wird auf etwa 9 Milliarden ansteigen. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen im Gesundheitswesen und bei den Dienstleistungen im Bereich der reproduktiven Gesundheit leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15% senken. Aber wir sehen einen Anstieg von etwa 1,3%.
Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 ging es um das brisante Thema. Dort hatte sich Primatenforscherin Jane Goodall für eine erhebliche Reduktion der Weltbevölkerung ausgesprochen.
Wir dürfen die Augen vor dem menschlichen Bevölkerungswachstum nicht verschließen, denn es ist ja die Grundlage für so viele andere Probleme. All diese Dinge, über die wir sprechen, wären kein Problem, wenn die Bevölkerungszahl noch so wäre, wie sie vor 500 Jahren war.
Vor 500 Jahren lag die Weltbevölkerung allerdings nur bei rund 450 Millionen Menschen. Das wäre eine Reduktion der Weltbevölkerung um ganze 95%. Und diese Worte aus dem Mund der damaligen UN-Friedensbotschafterin. Die Zahl der Namen in den Epstein-Akten ist kaum noch zu überblicken. Und noch immer sind Millionen weitere Datensätze nicht freigegeben. Doch schon jetzt zeigt sich, Jeffrey Epstein hatte kaum Berührungsängste. Vor allem kannte er keine ideologischen Grenzen, keine Brandmauern. Genau darauf weist auch der Chefredakteur des Kompaktmagazins Jürgen Elsässer im Interview mit Auf 1 hin. Sein Fazit: Der tiefe Staat kennt weder links noch rechts.
Ich fand übrigens noch sehr interessant, weil wir vorhin über das große Netzwerk gesprochen haben, dass da eben Demokraten und Republikaner oder sogenannte Linke und sogenannte Rechte gleichermaßen vertreten sind. Das heißt, was eigentlich schon immer meine These war, der tiefe Staat folgt nicht dieser Links-Rechts-Spaltung, sondern die Links-Rechts-Spaltung wird inszeniert sozusagen fürs gemeine Volk, damit die sich die Köpfe einschlagen, aber der tiefe Staat kooperiert mit beiden Seiten und auf beiden Seiten gibt es eben Leute, die gerne bereit sind zu kooperieren mit so einem Epstein.
Mehr von Jürgen Elsässer zu den Epstein-Akten sehen Sie im Interview des Tages, gleich in dieser Sendung. In den vergangenen Tagen hat auf 1 bewusst unterschiedliche Stimmen aus dem alternativen Spektrum zum Fall Epstein zu Wort kommen lassen. Ohne ideologische Scheuklappen. Auf 1 berichtet schonungslos über Themen, zu denen die Mainstream-Medien schweigen. Alle Möglichkeiten, unsere Aufklärungsarbeit zu unterstützen, finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Welche Politiker sollen Deutschland in den Krieg führen? Genau darüber machte sich die Universität der Bundeswehr in Hamburg im Dezember Gedanken. In einem Planspiel, das erst jetzt bekannt wurde. Dafür stellte die Hochschule ein sogenanntes Kriegskabinett zusammen. Das Besondere: Es bestand aus realen Politikern. Einige sind noch aktiv, andere erst kürzlich ausgeschieden. Alle nahmen persönlich am Planspiel teil und übernahmen dort ihre vorgesehenen Rollen. Nach Vorstellung der Bundeswehr-Kaderschmiede braucht Deutschland im Krieg eine Regierung aus Union, SPD und Grünen. Und so sieht dieses Wunschkabinett aus. Zum Kanzler wird Peter Tauber ernannt. Der frühere CDU-Generalsekretär galt vor 10 Jahren als Angela Merkels Mann fürs Grobe. Kriegsminister wird der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Das Außenministerium übernimmt der frühere SPD-Staatsminister Michael Roth. Ein besonders entschlossener Vertreter des sogenannten Werteimperialismus. Als Innenministerin ist die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalitsch vorgesehen. Über allem thront David McAllister. Der EU-Abgeordnete und Verfechter eines Brüsseler Zentralstaates fungiert im Planspiel als Kommissionspräsident. Eine geplante Impfpflicht im Schweizer Kanton St. Gallen hat zuletzt für Empörung gesorgt. Die Kantonsregierung wollte im Gesetz verankern, dass sie im Falle eines Notstands Impfungen als verpflichtend erklären kann. Bei Ablehnung der Spritze hätten Geldstrafen von bis zu 20.000 Franken, also knapp 22.000 Euro gedroht. Während die Pläne in St. Gallen vorerst auf Eis gelegt wurden, sind in anderen Kantonen vergleichbare Regelungen bereits seit Jahren in Kraft. In Zürich besteht seit 2017 die gesetzliche Möglichkeit, während einer Pandemie Impfungen vorzuschreiben. Bei Ablehnung drohen Bußen von bis zu 50.000 Franken. Noch weiter geht der Kanton Wallis. Dort können bei Ablehnung einer verpflichtenden Impfung Geldstrafen von bis zu 100.000 Franken oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu 3 Monaten verhängt werden. Ob der Widerstand in St. Gallen auch in anderen Kantonen zu einer Neubewertung der bestehenden Impfpflichtregelungen führt, bleibt abzuwarten. 2 brutale Überfälle der Antifa in Leipzig und Wurzen, beide in Sachsen, sind bis heute nicht aufgeklärt. Die Täter sind weiterhin unbekannt. Dennoch gab es nun ein Urteil. Verurteilt wurde nicht einer der Angreifer, sondern eine Sachbearbeiterin aus Magdeburg. Ines F. soll die Meldedaten der Opfer weitergegeben haben, mutmaßlich an die Täter. Das Amtsgericht Leipzig verurteilte sie in dieser Woche wegen Beihilfe, unter anderem zu schwerer Körperverletzung, zu 1,5 Jahren Haft auf Bewährung. Die Frau gilt als linksradikal. Mit einer neuen Broschüre soll das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Lehrer im Umgang mit Antisemitismus unterstützen. Die 58-seitige Handreichung wurde vom Bildungsministerium finanziert und soll künftig auch in der Aus- und Fortbildung eingesetzt werden. Doch ein Blick in das Dokument wirft grundlegende Fragen auf. Antisemitismus wird darin unter anderem als Weltdeutung beschrieben, die sich in Verschwörungserzählungen äußere. Explizit genannt werden dabei Begriffe wie Globalisten, Eliten, der Great Reset sowie Kritik an den Rothschilds, Bill Gates und George Soros. Diese würden auch in kodierter Form antisemitische Feindbilder transportieren. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer warnt vor einer gefährlichen Begriffsdehnung. Der Antisemitismusvorwurf droht als politische Waffe eingesetzt zu werden, um sich inhaltlicher Kritik nicht stellen zu müssen. Dieses Muster habe bereits der US-Politologe Norman Finkelstein beschrieben. Brisant ist auch die Frage der Finanzierung. Auf eine Auf-1-Presseanfrage, wie viel Steuergeld dafür aufgewendet wurde, hat das Bildungsministerium bislang nicht geantwortet. Wie viel Platz steht einem Menschen in Deutschland mindestens zu? Auch darüber entscheiden Gerichte. Am Mittwoch sogar das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter wiesen eine Klage der AfD-Fraktion im Bundestag zurück. Die größte Oppositionspartei erhält keinen größeren Fraktionssaal. Damit lehnte das Gericht die Übergabe des bislang von der SPD genutzten Sitzungssaals ab. Die Forderung sei unbegründet. Nach Auffassung des Gerichts reichen 1,66 Quadratmeter pro AfD-Abgeordneten aus. Zum Vergleich, ein verurteilter Mörder hat in Deutschland Anspruch auf rund 5 Quadratmeter Haftfläche. Wir kommen zum Interview des Tages und damit noch einmal zu den Epstein-Akten. Über das Thema sprach ich mit Jürgen Elsässer. Er ist Chefredakteur des Kompakt-Magazins. Vor gut einer Woche wurde der zweite Teil der Epstein-Akten veröffentlicht. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie alle 3 Millionen Seiten gelesen haben, aber sicher einen beträchtlichen Teil davon. Gab es dabei einen Punkt, bei dem Sie sagen würden, das hat mich wirklich überrascht?
Also die Akten sind ja praktisch öffentlich und es gibt eine schöne Suchmaske vom amerikanischen Justizministerium, wo man auch nach Begriffen, nach Namen oder nach Zitaten googeln kann. Und das ist jetzt meine Hauptbeschäftigung sozusagen. Für mich war frappierend, wie sich Epstein in die Weltpolitik eingemischt hat. Also zum Beispiel in die Frage der Ukraine, wie man den Putsch 2014 ausnutzt für eigene Geschäftsinteressen. Oder auch die Euro-Rettung 2011, wo er dann mit dem jetzt zurückgetretenen Peter Mandelson, die Sache abgedealt hat und wahrscheinlich über Vorabkenntnisse der Rettungsmaßnahmen auch eine Menge Gewinne eingestrichen hat. Oder der Punkt, wo sie diskutieren in ihren Kreisen, Putin zu stürzen und dann einen anderen Mann ranzubringen, der für westliche Interessen gefügiger ist. Also das zeigt die Verengung auf den Punkt Sexualstraftaten, ist eigentlich nur fürs Boulevard nützlich. Im Grunde geht es hier tatsächlich um ein Elitennetzwerk, das eine Schattenrealität aufgebaut hat. Nicht in erster Linie, um sich sexuell über Perversionen aufzugeilen, sondern in erster Linie, um Weltpolitik zu machen. Das ist tatsächlich das Gesicht des tiefen Staates, was wir da sehen.
Auffällig ist, dass viele dieser E-Mails auf den ersten Blick relativ belanglos wirken. Da wird etwa darüber geschrieben, wo man sich gerade aufhält. Es entsteht der Eindruck, dass die Bedeutung weniger im Inhalt liegt, als vielmehr darin, mit wie vielen Personen Epstein offenbar ständig in Kontakt stand. Hatten Sie diesen Eindruck auch?
Ja, absolut. Also das ist ein riesiges Netzwerk. Und die unterhalten sich natürlich in gewissem Sinne verschlüsselt mit bestimmten Codewörtern, aber allein schon das Ausmaß des Netzwerkes ist doch sehr erschreckend. Und manche Dinge werden ja auch explizit gesagt. Zum Beispiel Epstein in einer Mail schreibt, du weißt doch, ich bin der Repräsentant von Rothschild. Also das sind ja Dinge, wenn wir die früher ausgesprochen hätten, dass Rothschild an so einem Netzwerk, was ja auch Sexualstraftaten en masse begangen hat, in irgendeiner Weise in Kontakt steht, dann hätten wir ja gleich Antisemitismusvorwürfe bekommen. Aber er schreibt es ja selbst.
Welche Rolle hatte Jeffrey Epstein Ihrer Einschätzung nach innerhalb dieses Netzwerks? War er dessen Kopf oder eher eine sehr hochrangige Marionette?
Naja, er muss ja auch von irgendjemand Aufträge bekommen haben. Er wird es ja nicht selbst ausgedacht haben. Er hat ja auch sein Anfangskapital in den 80er Jahren, das kommt ja nicht aus dem Nichts, das kommt damals von JP Morgan zum Beispiel und später sieht man dann die Spur von den Rothschilds. Also er ist ein hochrangiger Funktionär und begnadeter Kontakter in diesem Netzwerk. Aber er ist nicht der Letzte in diesem Netzwerk. Und irgendjemand muss ja auch den Befehl gegeben haben, ihn umzubringen. Weil davon gehe ich aus, dass es kein Selbstmord war.
Gehen Sie davon aus, rein aus Plausibilitätsgründen, oder ergibt sich diese Einschätzung aus konkreten Hinweisen in den Akten?
Es ergibt sich eigentlich nur aus der Tatsache, dass das Überwachungsvideo im Gefängnis ja pausenlos lief, den ganzen Tag, die ganzen Tage. Und ausgerechnet in den 2-3 Minuten, wo er sich umgebracht hat oder haben soll, da fehlt die Aufnahme. Angeblich wegen, was weiß ich, Zeitumstellung oder so. Das ist schon sehr verdächtig. Und wir haben ja in der hohen Politik schon viele Fälle von Selbstmorden, wo man dran zweifeln kann, also etwa Uwe Barschel.
Ein solches Netzwerk kann ja sehr unterschiedliche Funktionen haben. Einerseits könnte es primär kommerzielle Interessen verfolgen. Denkt man etwa an Verbindungen zu Rothschild oder JP Morgan, also großen finanzkapitalistischen Akteuren. Dazu würde passen, frühzeitig über Themen wie Eurokrise, Bankenrettung oder auch Impfstoffmärkte informiert zu sein. Andererseits könnte ein starker politischer Zweck im Vordergrund stehen. Einfluss auf Weltpolitik, Machtstrukturen oder Hegemonie. Was legt sich aus den Akten nahe? Gibt es eine klare Dominanz oder greift beides ineinander?
Naja, es greift einerseits ineinander und es ist auch eine gewisse Strategie erkennbar, weltweites Chaos zu stiften. Und aus diesem Chaos, was ja die Gegner des westlichen Imperiums schwächt, sozusagen Nutzen zu ziehen, in erster Linie, was die Macht angeht, in zweiter Linie natürlich auch, was Rohstoffe und Zugriffe auf Vermögenswerte in anderen Staaten angeht. Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich auch Israel, also die Frage Mossad, er als Mossad-Agent, er wird da belastet und er ist vor allem über die sogenannte Megagruppe belastet, also diese milliardenschweren Investoren, angeführt von Herrn Wexner, dem Chef von Victoria's Secret, aber auch Filmmogulen. Und diese Megagruppe, die hat er erwiesenermaßen für den Mossad gearbeitet. Und über die Megagruppe hat er dann in den 90er Jahren Geld bekommen oder Geld investiert. Also das israelische Interesse ist auch schon klar erkennbar, aber es ist jetzt nicht das alleinige Interesse, sondern wir haben auch die Finanzeliten, die ja jetzt nicht rein jüdisch sind, obwohl es da auch jüdische Hauptfiguren gibt.
Ob auch deutsche Politiker in den Epstein-Files vorkommen, darüber spricht Jürgen Elsässer im vollständigen Interview, zu sehen unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.